Gegrüßt, ihr Heiligen zu Soltau. Ihr wisst ja, ich kann nicht stillstehen und predigen, von daher bereite ich mich gleich vor, dass ich herumhampeln kann. Ne, so ist das. Ein kleiner Hampelmann, nee, den brauche ich nicht. Du. Nee, der klappert nur in der Tasche und dann denkt ihr, ich bin schon ganz klapprig und das muss ich ja auch nicht. Ja, naja, man wird ja klappriger mit der, man wird ja nicht jünger, ne? Das ist ja sehr schade. Stell dir vor, du würdest morgen früh aufwachen und wärst 20 Jahre jünger, ne? Was wäre denn das? Ja, was haben wir denn für einen tollen Sommer, ha? Ganzen heißen, wunderbaren Sommer. Und die Kinder freuen sich, weil sie jeden Tag ins Freibad dürfen. Und die Kommunen freuen sich auch, weil endlich mal die Freibäder schwarze Zahlen schreiben, weil so viel drinnen sind. Und die Kornbauern, die freuen sich gar nicht, weil die Ernten nicht so ausfallen, wie sie ausfallen sollen. Und die Viehbauern freuen sich auch nicht, weil die Tiere nichts mehr zu essen haben. Aber die Weinbauern freuen sich. Ein Jahrhundertwein soll das werden. Na, da sind wir ja schon mal gespannt, ne? Wenn wir so in 3-4 Jahren, wenn die ersten Flaschen so gut sind, mal probieren. Da müssen wir mal schauen, ob wir nicht doch den Traubensaft dann ersetzen. Da fällt mir eine Geschichte ein. Ich fange einfach mal ganz locker an. Wir haben geheiratet und haben in der Gemeinde gefeiert. Das ist jetzt mittlerweile 40 Jahre her. Mein Vater hat gesagt, er spendiert uns den Wein. Und da hat er zum ersten Mal in seinem Leben einen Weinvertreter zu Hause gehabt. Und dann durften wir probieren. Und dann hat er auch wirklich, das war vor 40 Jahren, damals hat er dann schon Wein eingekauft für unsere Hochzeit, die damals die Flasche schon 16 D-Mark gekostet hat. Das war also Hammer, ja, vor 40 Jahren. Und der war wirklich gut. Aber es war so heiß, dass wir geheiratet haben, dass fast alle nur Wasser getrunken haben und von dem Wein blieb richtig viel über. Und ich habe mich gefreut. Für 3 Jahre Weinvorrat zu Hause. Nee, sagt mein Vater, den habe ich bezahlt. Der war für die Hochzeit, was ich weggetrunken ist, geht jetzt in die Gemeinde als Abendmahlswein. Und dann hättet ihr sehen sollen, wie das Abendmahl die nächsten Male ausgefallen ist. Das erste Mal. Und da waren die Abendmahlsonntage voll. Ja, des einen freut, des anderen leid. Das haben wir ja jetzt auch mit dem Sommer. Die einen freuen sich über die Hitze, die anderen ächzen darunter. Ja, und dieser Sommer hat ja noch was gebracht. Einige Leute leiden ja heute noch darunter. Dieser Sommer hat uns ja auch eine Fußball-Weltmeisterschaft beschert, die viele Leute ganz traurig gemacht hat, weil der Weltmeister und Confed-Cup-Sieger Deutschland schon in der Vorrunde rausgefallen ist. Oh. Sagst du, aber für einige Fußballfans war das die Katastrophe schlechthin. Ja, der einzige Trost, den sie hatten, ja, Spanien ging es genauso. Und Frankreich ging es genauso und Italien ging es genauso. Alle waren Weltmeister und sind danach in der Vorrunde rausgefallen. Ja. Auf der einen Seite Titel und Triumph und auf der anderen Seite Hohn und Schmach. Und wisst ihr, an was mich das so erinnert hat? An mein Leben. Da hat man hohe Ziele. Da hat man auch schon Siege in seinem Leben gefeiert. Darf ich sagen, man hat sich wie ein Weltmeister gefühlt? Manchmal ja, oder? Oh, manchmal schon, ja. Und dann gab es die Zeiten, da hat man versagt. Leute haben gelacht und man hat sich gar nicht so gut gefühlt. Alles andere wie weltmeisterlich. meint ihr? War unsere Fußballmannschaft zu schlecht? War sie zu schlecht trainiert? Nee, ganz bestimmt nicht. Die wissen, wie man spielt. Aber wie ist es mit uns? Sind wir manchmal zu schlecht trainiert? Wenn ich mich so umhöre, auch in den Gebeten, da wird gebetet wie ein Weltmeister. Die Bibel kennt man auswendig. Und trotzdem gibt es Zeiten in unserem Leben, die sind von Versagen geprägt. Kann es sein, dass die Jungs, die vor 4 Jahren noch Weltmeister geworden sind, irgendwie innerlich satt waren? Viermal Weltmeister und trotzdem innerlich müde und matt. Vielleicht hast du gestern noch einen Sieg gefeiert. Vielleicht war gestern noch was Großartiges. Vielleicht sogar heute früh noch was Großartiges in deinem Leben. Aber da taucht dann so im Nacken schon die Angst auf. Na, hat das Bestand? Oder wann kommt die nächste Niederlage? Schleicht sich in unsere Köpfe ein und irgendwie, ja, werden wir müde. Jesus kennt diesen Punkt ganz genau. Und deswegen sagt er uns heute Morgen aus seinem Wort, aus Lukas, dem 18. Kapitel, den ersten Vers. Und da steht in der Elberfelder Übersetzung: Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollen. Jesus kennt das also mit dem Müdewerden, mit dem Mattwerden, auch nach Siegen. Der Luther sagt hier nicht ermatten sollen, sondern der Luther sagt, dass sie alle Zeit beten und nicht nachlassen sollen. Aber noch viel schöner finde ich, wie es im griechischen Urtext steht. Da steht nämlich, dass sie alle Zeit beten und nicht entmutigt, enkakeo, entmutigt sein. Wenn Jesus etwas sagt, ist es nie überflüssig, oder? Ich glaube nicht. Jesus weiß genau, dass es auf dieser Erde für Christen nicht leicht ist, immer Treue, Glauben, eine gute Haltung und all das zu bewahren. Und er weiß auch, dass der Schlüssel das Gebet ist. Und Gebet ist eine umkämpfte Sache. Du magst heute wunderbar beten, aber kurze Zeit später nimmt die Intensität ab, die Tiefe des Gebets oder die Zeit des Gebets. Ich habe mir vor einem Jahr mal so eine To-Do-Liste gemacht, wie was ich alles im Jahr machen, am Tag machen will. Und da steht ganz oben als erstes Gebet und darunter Bibel lese. Und so habe ich meinen Tag angefangen und da stand bei Gebet 30 Minuten. In dieser Woche habe ich den Zettel mir mal angeschaut und gesagt, es sind nur noch 20 Minuten. Ja, jetzt kannst du sagen, freu dich doch, dass du 20 Minuten jeden Morgen erstmal betest. Aber eigentlich sollten es 30 Minuten sein. Stand da, war mein Ziel für jeden Tag. Den Tag zu beginnen mit 30 Minuten Gebet. Und du hast es gesagt, es tut so gut, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Aber da schleicht sich was ein und da wird was ab und da wird was ab. Ja. Und irgendwann wird alles nur noch Tradition. Gebet wird zur Tradition. Bibellese wird zur Tradition. Ja, man liest noch so ein Kapitelchen, aber man denkt nicht mehr drüber nach, schlägt die Bibel wieder zu und 10 Minuten später, was habe ich denn heute gelesen? Oder die Losungen am Morgen, was stand da heute noch drinnen? Merkt ihr, Tradition. Als Weltmeister hatten diese Jungs es schwer, sich neu zu motivieren, ein neues Ziel zu stecken. Man war ja schon. Was motiviert uns? Fangen wir doch mal ganz einfach an. Das Dankgebet vorm Essen. Wer betet denn noch vorm Essen? Oh. Ja, bin in guter Gesellschaft. Aber wenn du jetzt ein halbes Jahr nur Pellkartoffeln isst, dann fällt das mit dem Dankgebet vorm Essen nicht mehr so gut aus, oder? Kannst ja mal machen. Aber wenn dann wieder ein ganz zartes Rinderfilet am Teller ist, nach einem halben Jahr Pellkartoffeln, solltest du mal schauen, wie du beten kannst. Merkt ihr, wie manchmal alles von den Umständen abhängt? Pellkartoffeln können genauso nahrhaft sein. Dich bekehrt, bist in die Gemeinde gekommen, warst ein eifriger Beter, hat sich der Alltag eingeschlichen, ein paar Leute haben dich schräg angesprochen, ist das mit dem Gebet schon weniger geworden. Ist das weltmeisterliches Denken? Wenn wir Gott nicht mehr bitten, dass er uns seine Kraft, seine Segnungen und seine Hilfe gibt, dann findet in uns ein Raub statt. Im Geiste eines Christen verliert er an geistlicher Substanz und wird oberflächlich und im schlimmsten Fall sogar weltlich. Nochmal, wenn wir Gott nicht mehr bitten, dass er und seine Kraft und seine Segnungen zuteil werden lässt, dass er uns seine Hilfe gibt, findet in uns ein Raub statt. Jetzt lasst uns doch mal die Frage stellen, was ist in uns? Stellt euch mal vor, mich wird es zweimal geben. Oh. Ja, ich weiß, einer reicht. Aber stellt euch mal vor, mich würde es zweimal geben. Derselbe, so ein Zwilling. Und sogar so eineiige Zwillinge. Wir würden nach außen genau so ausschauen. Holger und ich schauen ja total anders aus. Ne? Er hat kein Bart, ich habe einen Bart. Er hat keinen Bauch, ich habe einen Bauch. Ne? So, also uns kann man schon mal nicht verwechseln. Aber so ein Zwilling. Aber obwohl da einer neben mir stehen würde, der genauso ausschaut wie ich, wäre das doch ein Mensch, der sich auch eigenständig entwickelt hat. Und nun stellt euch vor, mein Zwilling ist geistlich gut drauf und entwickelt sich ganz gut. Oh, und ich gehe auch noch in Gottesdienst, aber das war's. Tja. Dann sagt ihr vielleicht, weil wir ja beide gut ausschauen, ja, das sind ja tolle Christen. Aber das Äußere kann blenden. Wer ist alleine gut? Was sagt uns die Bibel? Nur Gott ist gut. Und ein Mensch kann nur dann gut leben, wenn er von Gott die Kraft, die Gedanken und die Möglichkeit bekommen hat und sie im richtigen Augenblick gut und ehrlich nutzt und sich entsprechend verhält. Ohne Gott ist alles nur Fassade. Vielleicht wäre mein Zwillingsbruder Weltmeister in irgendeiner Disziplin und einige sehen mich und sagen, ah, der Weltmeister kommt. Ja, vielleicht bin ich aber der Loser von uns zwei. Dann habe ich die Fassade, etwas zu sein, bin's aber gar nicht. ohne Gott in unserem Leben ist alles nur Fassade. Die deutschen Fußballjungs waren Weltmeister. Aber man hat Munkeln gehört. Ob es wahr ist, weiß man ja nicht. Zeitungen schreiben ja auch viel Unfug. Aber man hat Munkeln gehört, dass da nachts der Strom im Quartier abgeschaltet werden musste, weil sie bis in die Nacht hinein PC-Spiele gemacht haben. Weltmeisterlich. Wie viele Dinge machst du und ich in unserem geistlichen Leben, die alles andere als weltmeisterlich sind? Und dabei will ich keinem unter Druck setzen. Diese Predigt ist für mich. Und sie ist für euch, damit es uns besser geht. Und nicht, damit ihr mehr Druck habt. Ja, sagst du. Im Prinzip hast du ja vielleicht recht. Aber. Es gibt doch Menschen, die sind wirklich gut. Guck dir doch mal an, die sind vielleicht noch nicht mal Christen. Aber die sind richtig gut. Ich sag dir eins, ich möchte nicht mehr auf die Fassade gucken. Ich möchte auf das Wort Gottes gucken und das Wort Gottes sagt uns leider, keiner ist gut. Das Wort Gottes sagt uns, der Mensch ist von Grund auf schlecht und verdorben. Unser Herz ist böse und unser Fleisch bringt Werke hervor wie Zorn, Eifersucht, Neid, Streit, Unmoral und vieles mehr. Und vielleicht schaffe ich es über einige Zeit, vielleicht über einige Jahre, vielleicht sogar über einige Jahrzehnte eine Fassade aufrecht zu erhalten. Aber bin ich wirklich noch Weltmeister? Ja, ich glaube, auch ein Christ, auch ein jahrzehntealter Christ, ja, und ich habe vor gut 50 Jahren mein Leben Jesus gegeben. Ist ein bisschen her. Aber deswegen kann ich euch sagen, ich glaube, man kann sich fleischlich entwickeln. Die alte Natur kann wieder stark in einem werden. Ja, ich habe mich für Christus entschieden. Ja, ich glaube an seine Gnade und an seine Sündenvergebung. Aber irgendetwas in mir ist nicht mehr weltmeisterlich. Und mein Zwillingsbruder, der hat das neue Leben von Gott immer noch in sich, bringt es zur Reife und viel Gutes geht aus ihm hervor, weil er täglich lange Kontakt hat mit unserem Herrn und Meister Jesus. Nochmal, Wiederholung. Wiederholung ist des Lernens wichtigster Punkt. Nur Gott ist gut. Und ein Mensch kann nur dann gut sein, wenn er sich von Gott die Kraft erbittet, gut zu sein. Lass uns doch mal so eine Röntgenbrille aufsetzen und in uns hineinschauen. Wie viel darf Gott an uns verändern? Oder in wie vielen Punkten sagen wir, na ja, lass mal gut sein, Gott. Der Bereich noch nicht. Ich will jetzt gar keine Bereiche aufzählen. Du kennst deinen Bereich selbst gut genug und ich auch. Morgen gehe ich das an. Ich habe im Moment beruflich viel zu tun. Und meine Garage schaut seit 10 Jahren aus wie eine Rumpelkammer. Und meine Frau hat gesagt, dieses Jahr machen wir die Garage. Ja. Diesen Monat machen wir die Garage. Ja. Und dann hat sie einfach angefangen. Ich war von den Socken. Du kannst doch nicht jetzt, ich habe doch so viel. Du hast mir versprochen, wir machen die Garage. Und wenn ich nicht angefangen hätte, würden wir sie nie machen. Soll ich was sagen? Gestern sind wir fast fertig geworden. Die schaut wieder richtig gut aus. Darf Gott an uns wirken? Darf er mal das Zepter in die Hand nehmen und sagen, so, jetzt fangen wir an. Du und ich. Ein Team. und die Nebensächlichkeiten des Lebens, wie die PC-Spiele mitten in der Nacht von der Fußballmannschaft oder dein Problem und mein Problem, die lassen wir mal liegen, weil wir uns Zeit für das Wichtigste wieder ranholen. Und das Wichtigste ist, die Hauptsache ist, Jesus Christus, der Herr und Meister in unserem Leben. Jeder Mensch braucht Zuneigung. Und wir verdaddeln, lasst es mich so locker mal ausdrücken, unsere Zeit, uns irgendwo Zuneigung zu erkaufen. Kommst du abends nach Hause, bist gestresst und müde, machst einen Kühlschrank auf, oh, nichts Gescheites drinnen. Ja, dann bist du schon mal erstmal richtig sauer. Dann machst vielleicht den Fernseher an, läuft auch nichts Gescheites. Ja? Und dann kommst du drauf und setzt dich hin und nimmst die Bibel und plötzlich eine Viertelstunde später bist du total gestärkt. Das ist so ein einfaches Beispiel, aber ihr wisst, was ich meine. Wir glauben manchmal, dass wir ein gewisses Maß an Sünde in unserem Leben tolerieren können. Das war vor 20 Jahren. Da ist Gras drüber gewachsen. Das Gras unserer Sünde ist kein Gras, es ist Unkraut. Und Unkraut wuchert. Und Unkraut vertreibt das Gute. Und wenn wir mit Jesus weltmeisterlich unterwegs sein wollen, ist die erste Aufgabe von uns, das Unkraut rauszureißen. Und weil wir das nicht können, weil das mittlerweile in manchen Leben tiefe Wurzeln geschlagen hat, müssen wir schon da anfangen und sagen, Gott, merkst du, ich will und ich versage. Das ist das erste Mal, dass wir seine Kraft brauchen. An der Bewältigung unseres Unkrautes. Entschuldigt, ich habe jetzt von mir gesprochen, bei euch ist kein Unkraut, ganz bestimmt nicht. Und wenn doch, lass mich dir die Frage stellen, willst du das Unkraut loswerden oder willst du ein mehr oder weniger schlecht lebender Christ bleiben? Ganz sicher. Bist du noch wie vor ein Christ? Aber das Unkraut ist da. Die Frage, die ich stellen möchte, könnten wir in besserer Form sein oder sind wir ermattet? Ich greife das griechische Wort auf, enkakeo, entmutigt. Ja, das Leben kann entmutigen. Aber Jesus hat uns in Lukas 18 gesagt, darum betet ohne Unterlass und seid nicht entmutigt. Wisst ihr, weil Jesus genau diesen Punkt weiß, hat er ja uns noch einige andere Gleichnisse erzählt. Da ist zum Beispiel dieses uns allen bekannte Gleichnis von der bittenden Witwe. Hey, sagt die zum Richter und geht dem fast schon an die Gurgel. Ich will mein Recht. Und der hat gar keinen Bock dazu. Ja, so ein Richter, das ist eine Stufe mehr als so eine arme Witwe. Und der hat vielleicht gerade einen Termin und will zu einer Feier, wo alles Hochgestellte da sind. Und dann kommt diese olle Witwe an und sagt, hey, der hat ja keinen Bock zu. Wisst ihr, was dein und mein Recht als Christ ist? Jede einzelne Verheißung, die in unserer Bibel steht, ist dein und mein Recht. Und wenn du gerade nicht weißt, was du morgen essen sollst oder wie du die nächste Miete zahlen sollst, dann ist dein Recht, den Finger darauf zu legen, dass in deiner und in meiner Bibel steht, dass Gott unser Versorger ist. Das ist das Recht, denn das steht da als Verheißung niedergeschrieben. Ja, lassen wir uns jetzt abwimmeln oder sagen wir, gib mir recht? Gott antwortet nicht wie ein Automat, 10 Cent reinstecken, Gebetserhörung rauszunehmen. Ja, es gibt diese Gebetserhörungen, haben wir alle schon erlebt. Aber es gibt auch dieses anhaltende Gebet, dieses dranbleibende Gebet. Und wenn wir falsch denken in diesem Bereich, dann passiert eins, dann haben wir nicht nur keine Gebetserhörung, dann passiert in unserem Herzen auch genau das, ein Raub an Geistlichkeit, und wir werden bitter und wir werden sauer und vielleicht werden wir sogar auf den Richter sauer und sagen, hey Gott, ist auch nichts mehr los mit dir. Lacht nicht, ich bin in den Wald gegangen in einigen Situationen in meinem Leben, habe die Bäume stellvertretend für Gott angeschrien, weil ich ihn nicht mehr verstanden habe. Und als ich endlich ruhig war, hat er reden können. Ging es mir wieder besser. Diese Witwe, und Jesus erzählt dieses Beispiel ganz bestimmt nicht ohne Grund, die sagt, gib mir recht. Und irgendwann sagt der Richter, du nervst. Und ich gebe dir, damit du aufhörst zu nerven. Manchmal bitten wir ja um Dinge, die Gott uns so nie gegeben hätte, aber die wir uns so gerne wünschen. Deswegen haltet er manchmal auch zurück. Aber manchmal brauchen wir auch was für die Seele, ne? Dann darfst du auch dranbleiben. Aber es gibt so viele andere Punkte, wo wir dranbleiben können. Die Frage ist, wenn du nicht erhört wirst sofort, gibst du auf oder fängst du an zu kämpfen? Hast du dieses weltmeisterliche Denken in dir oder fängst du an, dich abzulenken und nachts irgendwas zu machen, was dir gar nicht gut tut? Wirst du bitter oder lässt du dich von ihm ziehen zum Thron des Vaters? Du kannst zwei Wege einschlagen. Du hast die Wahl. Gott will erbeten sein. Er sagt uns ganz klar in seinem Wort, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Träum mal. Ich lade dich heute Morgen ein zu träumen. Träum mal, ich bin ein Christ und ein anhaltender Beter. Sprich das doch mal aus. Ich bin ein Christ und ein anhaltender Beter. Mach das mal zu deinem Traum. Wir erahnen schon, was daraus wird, wa? Eben waren wir noch am Boden zerstört, aber dieser Traum etwas in uns. Ich kann weltmeisterlich sein. Was bisher in der Predigt war, war unter der Überschrift, gib dich nicht auf. Oh, ich habe mich so oft in meinem Leben aufgegeben. Und dann habe ich Jahre gebraucht, bis ich wieder in die Spur gefunden habe. Und hinterher habe ich gesagt, warum war ich denn so blöd? Warum habe ich nicht gleich gemerkt, wo meine Hilfe herkommt? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht. Wenn du es kapiert hast, dass du dich nicht aufgeben musst, kommt ein zweiter Punkt ins Spiel. Gib den anderen nicht auf. Wenn wir uns umschauen, entdecken wir immer wieder Menschen, die gerade am Kämpfen sind. Auch da kann ich wieder zwei Wege gehen. Ich kann sagen, na was, wie geht's dir denn? Und innerlich denken, wie gut, dass es mir gut geht. Und eigentlich war die Frage unnütz gestellt, weil das hat mich gar nicht wirklich interessiert. Ich kann aber auch sagen, Horst, ich merke es, irgendwas geht's dir nicht gut. Wollen wir uns mal treffen und zusammen beten? Gemeinsam kämpfen, den anderen nicht aufgeben. Du bist heute in einer schwierigen Situation und ich stehe gerade in einer Situation, wo mir Gott diese Gefühle, dass ich mich nicht aufgeben muss, neu zurückgeschenkt habe. Gott hat sie mir gegeben und jetzt darf ich sie weiter fließen lassen. Glaubt ihr, dass Mose ein echter Mann Gottes war? Irgendwie ja, ne? So mit Mehrteilen und solchen Geschichtchen, ja? So, wenn uns das passieren würde, wow. Ja? Aber da steht er, nachdem er so viel Wunder erlebt hat, die 10 Plagen, das geteilte Meer, die jahrzehntelange Versorgung mit Manna, das Wasser, das plötzlich aus dem Felsen sprudelt, ein Wunder nach dem anderen. Und dann sagt er plötzlich so und möchte gern König, du kommst hier nicht rein. Und die Amalekiter versperren ihnen den Weg. Die waren gar nicht so viel. Volk Israel war viel mehr. Aber die haben einfach gesagt, nee. Wie oft sagt der Teufel zu dir und zu mir, weil wir falsche Gedanken haben, nee. Du doch nicht. Hab dir mal angeschaut, was du letzte Woche alles getan hast und jetzt willst du beten? Du kommst da nicht rein. Und der Mose macht eins. Stellt sich auf den Hügel und fängt an zu beten mit erhobenen Händen. Und das Wunder passiert, solange die Hände hoch hat, gewinnen die da unten. Aber irgendwann wird auch der kräftigste Mann Gottes müde und seine Hände sind runtergefallen und was war los? Haben die Amalekiter gewonnen. Die waren noch weniger, aber trotzdem waren sie stark. Und jetzt kommt es, der Beistand der Geschwister. Da waren zwei, die haben gesagt, hey Mose, wir wollen dir helfen. Das war der Aaron und der Hur. Und ich gesagt, dann weißt du, wenn wir dir jetzt den Arm hochhalten, dann werden wir selbst schnell müde. Setz dich da mal hin. Und dann hat sich der Mose da hingesetzt. Komm mal hier vorne, Holger. Ja, mach mal die Arme hoch. Ja. So, jetzt ist es viel leichter, wenn ich jetzt seinen Arm hier habe, dann kann ich stehen, den kann ich stundenlang so halten. Ja. Und genau das haben die zwei gemacht. Und der Mose hat die Arme hoch gehabt und der Sieg wurde errungen. Miteinander. Bleibt dran, dass ihr mit Gott Sieger seid. Bleibt dran, dass ihr als Gemeinde mit Gott Sieger seid. Bleibt dran, dass jeder in eurer bekannten Familienkreis mit euch zusammen Sieger sein dürft. Bleibt dran. Kennst du das Vaterunser? Ja, das kannst du in 53 Sekunden auswendig runterbeten. Hat uns Gott sogar gelehrt, ist ein gutes Gebet. Super. Aber anhaltendes Gebet dauert manchmal länger als 53 Sekunden. Und da brauchst du auch Brüder und Schwestern, die mit dir dranbleiben. Es gibt Missstände, die lösen sich nicht mit einmal Beten auf. Die lösen sich auch nicht mit zweimal oder fünfmal Beten auf. Da musst du anhaltend beten. Ich komme zum Schluss, ich will euch noch das Beispiel von Lenchen erzählen. Lenchen war eine junge, gläubige Christin, die sich mit knapp 20 Jahren in den falschen Mann verliebt hat. Anfangs war alles so schön, aber nach kurzer Zeit merkte sie, er will vom Christentum überhaupt nichts wissen. Passte auch schlecht zusammen. Ihr Mann hatte eine Kneipe. Und das Einzige, was sie sich erbeten konnte, war, dass sie am Sonntagmorgen für eine Stunde nicht in der Kneipe stehen musste, sondern in die Kirche gehen konnte. Das war das einzige Zugeständnis. Ansonsten hat diese Ehe mit diesem Mann sich schnell als Katastrophe rausgestellt. Zwei Wege. Ich kann mich ja scheiden lassen. Oder ich kann anfangen zu kämpfen und zu sagen, Gott, du liebst meinen Mann, so wie ich ihn liebe. Und Lenchen hat gekämpft. Ein Jahr, 5 Jahre, 10 Jahre. Nach 30 Jahren Kampf bekommt ihr Mann Krebs, wird ins Krankenhaus gebracht, liegt im Koma und hat eine Nahtoderfahrung. Und als er wieder aufwacht, sagt er, seine Frau sitzt an seinem Bett. Ich war im Himmel und da gibt es Straßen aus Gold. Ich würde mein ganzes Leben hergeben, wenn ich dort sein könnte. Sagt Lenchen, du musst dein ganzes Leben nicht hergeben. Du brauchst nur Gott bitten, dass er deine Sünden vergibt. Und ihr Mann hat es gemacht. 4 Wochen später war er tot, aber er war im Himmel. Lenchen hat durch ihr Durchhalten etwas bewirkt. Da war jemand, den sie gerettet hat. Wie oft geben wir Leute auf? Wisst ihr, ich bin in letzter Zeit viel in Gemeinden unterwegs, wo ich so traurig bin. Gemeinden, die 80, 100 Mann groß waren und die heute 20 oder 30 Leute nur noch sind. Weil sie sich gegenseitig aufgegeben haben. Und dann höre ich die Geschichten der und der und der und der. Das waren die Bösen. Ja, warum haben wir denn, wenn der andere es gerade schlecht hatte, nicht uns untereinander unter die Arme gegriffen und gesagt, ich weiß, dir geht's nicht gut. Aber lass uns doch gemeinsam vor Gott gehen, bevor wir hier etwas zerstören, was Gott aufgebaut hat. Und dann wird's weltlicher und weltlicher. Die Gemeinde, in der ich geboren worden bin, vor 58 Jahren, die mein Papa aufgebaut hat, mit 10 Leuten bis auf 120 Leute, die sind heute eine Schar von 15 Leuten und haben einen Pastor, der sagt, ja, ich glaube, es wäre besser, wenn ihr alle in einen Orden eintreten würdet, dann könntet ihr den Papst besser anbeten. Da heult mein Herz. Gib dich nicht auf. Gib andere nicht auf. Rück zusammen. Ich weiß nicht, ob diese Predigt für alle etwas war. Vielleicht war es nur für einen oder für zwei. Ich würde mich freuen, wenn es für zwei war. Denn in meiner Bibel steht nämlich noch was. Wenn 2 oder 3 sich eins machen in meinem Namen, können sie bitten, was sie wollen. Und es wird ihnen gegeben. Und vielleicht bist du mit jemand anders nur noch zu zweit. Aber du hältst daran fest, dass es deinem Banknachbarn, deinem Gemeindenachbarn besser geht. Und ihr macht euch eins und ihr betet. Und die nächste Weltmeisterschaft kommt bestimmt. Und dann werden wir als Weltmeister dastehen. Amen.